davon ausgehen, dass die Unternehmen jetzt nicht daran interessiert sind, ihre Mitarbeiter zu empathischeren Menschen zu machen oder mehr Frieden in der Welt zu stiften oder so. Das kann vielleicht ein netter Side-Effekt sein, aber tatsächlich würde ich auch der Logik von Unternehmen unterstellen, dass es darum geht, eben um mehr Produktivität und mehr Leistungssteigerung, wie du sagst. Und das eben dann auf dem Individuum, auf dem Arbeit.
Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute einen besonderen Gast, Simon Schindler, und der hat eine Studie über Achtsamkeit und dass Achtsamkeit nicht immer hilfreich ist. Und das ist natürlich etwas, was bei mir auf einen total fruchtbaren Boden gestoßen ist, weil ich auch manchmal ein Mulmgefühl habe bei den Achtsamkeitsbewegungen, die wir so erleben in den Organisationen. Aber bevor wir loslegen, Simon, vielleicht sagst du noch etwas über dich und deinen Hintergrund.
Hi Svenja und hi alle da draußen. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter aktuell an der Leuphana-Universität in Lünen und habe promoviert im Bereich Sozialpsychologie, speziell zum Thema, wie gehen wir mit Tod um und Todesangst, Todesgedanken. Habe dann auch 2020 im Fach Psychologie habilitiert. Ich würde sagen, meine Schwerpunkte thematisch in der Forschung liegen so im Bereich, wie gesagt, Umgang mit Todesangst, Todesgedanken, Lügen erkennen und eben als dritter.
Ja, und Achtsamkeit ist ja auch ein weiter Bereich. Also ich habe dann im Human Resource Manager einen Hinweis auf die Studie gefunden und dann habe ich ein bisschen reingelesen, dass man ja Achtsamkeit auch unterschiedlich sehen und definieren kann. Also es gibt sozusagen den Trait, die Eigenschaft Achtsamkeit, die auch messbar ist. Und dann gibt es Achtsamkeit, also ich weiß nicht, ob du Search Inside Yourself kennst und diese Achtsamkeitsbewegung, die teilweise in den Organisationen sind. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Ja, in der Psychologie gibt es, wenn man von Konzepten spricht, gibt es eben den Trait, wie du sagst, eine Persönlichkeitseigenschaft, die relativ stabil ist. Ist natürlich nur stabil über die Lebensspanne. Eine generelle Eigenschaft, die man eben besitzt. Und dann gibt es eben den State, also den aktuellen, jetzigen Zustand. Bin ich jetzt gerade achtsam oder bin ich jetzt gerade schlecht gelaunt? Der Trait wäre, bin ich generell ein schlecht gelaunter Mensch? Also das sind so die beiden, muss man eben dann beachten, wenn man damit...
Und gibt es da irgendeine Gemeinsamkeit? Also, oder ist das wirklich total unabhängig voneinander?
Das kommt darauf an, was wir jetzt reden. Also wenn wir über Achtsamkeit reden, dann sind natürlich die Leute, die generell eine größere Disposition haben, achtsam zu leben, dass die dann auch mit höherer Wahrscheinlichkeit gerade aktuell, wenn ich jetzt danach frage, achtsamer sind. Aber es gibt eben auch, wenn ich jetzt frisch eine Meditation gemacht habe oder so, kann das ja sein, dass eben, obwohl ich jetzt in der Regel nicht so achtsam bin, dass ich danach trotzdem aktuell erhöhtes Achtsamkeitslevel habe.
Jetzt kommen wir zu der interessanten Frage, was denn deine Studie ergeben hat oder was auch, ja, vielleicht erzählst du auch im ersten Schritt nochmal, was hat dich eigentlich dahin geführt und was war das Ergebnis dieser Studie?
Vielleicht zum Hintergrund, bin eigentlich so ein, also ich praktiziere selber wahrscheinlich seit 15 Jahren oder so Achtsamkeitsübungen, komme ursprünglich aus der Zen-Buddhismus-Ecke. Und da sitzt man einfach ganz schlicht vor einer Wand und dann ist immer ganz wichtig, wenn man über Achtsamkeit spricht, auch zu sagen, was versteht man denn darunter, weil geht dann ganz drunter und drüber und gerade wenn man dann auf die wissenschaftliche Befundlage guckt, muss man immer ganz genau hinschauen, weil viele Begriffe, zum Beispiel auch Meditation, das ist so ein Überbegriff, aber es gibt verschiedene Arten von Meditationen, Achtsamkeit ist eben eine davon, das ist immer ganz wichtig, wenn man über Achtsamkeit spricht. Ich halte mich gerne an so ein bisschen die Definition, ursprünglich auch von Jon Kabat-Zinn, der ja Achtsamkeit ja importiert hat aus Asien hier in den Westen. Und dass es eben eine bestimmte Art der Aufmerksamkeit ist, die ich aufs Hier und Jetzt gerichtet ist und dabei eben wertneutrale, akzeptierende Haltung hat. Und ja, wie gesagt, ich bin Fan davon oder gewesen oder zumindest habe ich das als Heilmittel gesehen, dass sie sagen, wir müssten eigentlich alle mehr Achtsamkeit praktizieren und dann wird alles schon besser. Wir werden zufriedener, wir werden friedlicher und die Welt wird insgesamt ein besserer Ort. Und ich habe so das auch ein bisschen von mir hergetragen, nicht ganz knallhart missioniert, aber immer so mit einem leichten Lächeln immer so, ja, ihr seid ja ihr könnt halt nicht vor einer Wand sitzen. Ne? Ihr seid halt impulsgesteuert nach euren Bedürfnissen. So eine gewisse Arroganz hat sich da schon. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die unterstützen dieses Weltbild oder diese Idee von Achtsamkeit so als Allheilmittel. Ich hatte einen sehr kritischen Chef damals und dann haben wir uns auseinandergesetzt damit und der hat immer gesagt, ja, das ist ein Placebo und das ist so ISO und so. Ein bisschen rumgesponnen und dann sind wir eben auch auf Ideen gekommen, wo man sagt, und dann haben wir uns aus sozialpsychologischer Perspektive, wir sind an der Interaktion mit anderen Menschen interessiert. Ja, dann haben wir uns mal die Idee überlegt, dass das auch, was macht das denn mit moralischem Verhalten? Und haben uns auf die Annahme gestützt, dass wenn Achtsamkeit dazu führt, dass ich meine Emotionen besser regulieren kann, regulieren heißt besser damit gehen, besser damit die auch wieder die Emotionen reden lassen kann, also leiser drehen kann, dann führt es auch dazu, dass die Emotionen nicht so im Handeln beeinflussen. Das kann man sagen. Das ist auf der einen Seite sehr gut, weil es gibt viele negative Emotionen wie Wut, Hass. Aber es gibt auch wichtige prosoziale Emotionen wie Schuldgefühle. Und damit meine ich jetzt nicht so, ich laufe jetzt mein Leben lang mit einem tiefen Schuldgefühl rum, sondern dieser kleine Stachel, der ist prosozial ganz wichtig, ein schlechtes Gewissen zu haben bei manchen Dingen. Und unsere Idee war, dann kann man das aus Achtsamkeit ja auch besser regulieren, diesen unangenehmen Stachel, den ja keiner spüren will. Und haben wir uns da verschiedene Versuche Designs und haben dann Untersuchungen dazu gemacht. Und willst du auch das Ergebnis?
Ja, klar.
Bevor ich hier zu viel rede, unterbrich mich gerne.
Aber das war jetzt genau der richtige Punkt, um die Länge ein bisschen...
Genau, und zwar haben wir als exemplarisch, wir haben 5 Studien insgesamt durchgeführt und als ein Beispiel ist eben, eine Gruppe hat eben eine Achtsamkeitsübung durchgeführt, eine typische Atemübung, die ging 10 Minuten und die Kontrollgruppe, die hat so eine, lass deine Gedanken schweifen. Also nicht so Achtsamkeitsübung, würde sagen, konzentriere dich auf deinen Atem, nimm die Gedanken wahr und lass sie los und kehr wieder zurück zu deinem Atem. Und beim Gedankenschweifen geht es einfach nur darum, lass deine Gedanken schweifen, lass deine Gedanken freien lassen. So, und danach haben die Leute, also alle Leute, und das waren alles Fleischesser, haben wir vorher gefragt. Ja. Oh, es geht um Fleischkonsum. Und danach haben wir allen Leuten ein Video jetzt von Tier oder was hinter dem Fleischkonsum liegt. Ja, also erstmal klimaschädliche, dann was Tiere für Schmerzen erfahren. Also fundiert und in der Annahme, das sollte ein sehr starkes Schuldgefühl eigentlich auslösen, wenn man sich das mal klar macht. Und danach haben wir eben gemessen, wie es denn mit der Verhaltensabsicht aussieht, den Fleischkonsum zu reduzieren. Weißt du, man denkt, man schaut dieses Video an und danach denkt man, ja, vielleicht sollte ich nicht ganz so viel Fleisch essen oder vielleicht ganz aufhören, ne? Das wäre so die Grundidee. Und jetzt war, genau, das Neue war jetzt zu sagen, na, unter Achtsamkeit sollte ich das Schuldgefühl eigentlich besser regulieren können und daher keine so starke einen Impuls haben, irgendwas zu ändern. An meinem Fleischkonsum. Es ist so gezeigt, dass eben tatsächlich die Leute in der Achtsamkeitsgruppe geringere Absicht geäußert haben, ihren Fleischkonsum zu äußern, als die Personen in der Kontrollgruppe. Ja? Also entsprechend unserer Idee, dass eben dieses Schuldgefühl, das haben wir auch gezeigt über den Begriff Mediation, einfach, dass es der vermittelnde Prozess ist, tatsächlich das Schuldgefühl, ein geringeres Schuldgefühl berichtet und das deswegen auch eine geringere Absicht, den Fleischkonsum zu reduzieren. Das jetzt mal als exemplarische Studie, wie wir die Sachen untersucht haben. Und über 5 Studien insgesamt kommt es aus, dass eben Achtsamkeit dieses moralische Gewissen eben schwächt und dadurch eben zu weniger moralischem Verhalten. Und das insgesamt hat die Studie jetzt sehr viel Aufmerksamkeit. Das ist schon, glaube ich, 3 Jahre her oder so. Und es sorgt immer noch für, für manche Aufruhr oder Bewegungen.
Kann ich auch gut nachvollziehen, ne? Weil es gibt ja so ein paar Themen. Erstens in Organisation und zweitens, wenn ich an die Biografie von Avicii denke, der ja sehr stark meditiert hat und sich dann später umgebracht hat, ne? Dass das ja auch Gedanken sind, die andere haben. Und ich selbst habe auch immer so ein komisches Gefühl bei diesen, sagen wir mal, Massenachtsamkeitsbewegungen, ne? Eben Schuld und Scham. Ich bin auch ein bisschen Hypnotherapeut. Ausgebildet, da spielt das natürlich auch eine große Rolle, Schuld und Scham und was passiert mit den Menschen, die quasi jetzt auf die Organisationsebene und mit dieser Norm in die Menschen dann in Achtsamkeitskurse der Organisation und gleichzeitig findet auf anderen Ebenen das Gegenteil statt. So, klar, mit Widersprüchen in der Welt muss man leben, aber ich merke, dass das auch nicht jeder so gut vereiten kann.
Und da was denke meinst ich, du mit Gegenbewegung oder das Gegen?
Naja, super Hektik, extremer, nicht positiver, auch negativer Stress oder anders ausgedrückt Druck, ja, und was dann wieder kompensiert werden soll durch Achtsamkeit, die dann teilweise, finde ich, auch hochsuggestiv sind, wenn sie anmoderiert werden, ne, wenn es geführte Meditationen sind. Weißt du, da einen Zugang zu hast oder mal eine Beobachtung oder eigene Gedanken zu hast, Achtsamkeit in Organisationen.
Was Suggestive angeht, das ist natürlich ein großes, große Limitation in der Forschung auch. Ne? Also da sind wir jetzt beim Placebo-Effekt. Was macht ja. Achtsamkeit tatsächlich und was mich nur das macht, weil mir gesagt wurde, dass es das bringt. Ne? Also das ist in der Forschung tatsächlich, idealerweise nimmt man da Placebo-Kontrollgruppen, wo man vorher gesagt bekommt, okay, irgendeine andere Übung, aber man sagt wird auch, hey, das entspannt dich jetzt total in diese Kontrollgruppen. Ne? Also oft, und da ist es in der Forschung dann eben schwierig und da finde ich auch, werden viele Effekte dann auch oder generell die Evidenz, die für Achtsamkeitsübung spricht, überinterpretiert und viel zu stark generalisiert. Weil zum Beispiel ist noch nicht klar, okay, ist es denn für jeden was oder welche Persönlichkeitseigenschaften sind begünstigend davor? Gibt es einen Persönlichkeitstyp, für den es besonders wirkungsvoll ist oder gibt es Leute, wo man sagen würde, naja, mach das lieber mal nicht. Wenn wir jetzt im klinischen Bereich sind, ein bisschen Angststörung hat oder so, dann würde ich sagen, es ist vielleicht nicht das Richtige, jetzt mit Achtsamkeitsübungen zu hantieren. Und solche Limitationen werden eigentlich nicht so gesehen in diesem Achtsamkeitshype. Ja. Auch diese Annahme, dass alles so, dass man prosozialer, ja, hier von nackter Achtsamkeit. Das ist keine Achtsamkeit, wie ursprünglich die jetzt in dem buddhistischen ethischen Kontext findet. Ja, also da ist es ein bisschen rausgerissen, aber immer noch haftet es denn das Label Achtsamkeit an. Das ist ja alles. Das macht mich empathischer, das macht mich zu einem besseren Menschen. Das mit der Empathie ist nicht so klar. Also wenn ich eine Atemübung mache, ne, dann ist da nicht klar, dass das automatisch empathischer macht. Das macht mich vielleicht aufmerksam für meine soziale Umwelt, aber das ist vielleicht die notwendige Voraussetzung. Da ist noch nicht der nächste Schritt, ach, jetzt bin ich tatsächlich mitfühlender. Ne? Also man kann sagen, räumt ein bisschen im Kopf auf und hat dann auch mehr Raum für Mitgefühl, aber das Mitgefühl an sich, würde ich sagen, ist, dass das sofort da ist. Es ist empirisch nicht so klar, wie der Ruf eigentlich von Achtsamkeit ist. Da wäre ich
genau,
vorsichtig.
Das wird ja oft verbunden, so Empathie, Förderung und Achtsamkeit. Ne? Da wird automatisch so eine gedankliche Verbindung hergestellt. Ende des Tages könnte es ja auch wirklich sein, und das deutet ja auch, was du da untersucht hast, darauf hin, dass man sich auch gut aus Situationen rausziehen kann, ne? Oder besser, als wenn man das so eine Übung nicht machen würde. Ne?
Genau, also das ist, ich sage nachher noch mal ein bisschen was zum Organisationskontext, wo ich noch ein paar Gedanken habe. Dieses Rausziehen, also es ist absolut nachvollziehbar, dass wir diesen Zeiten von apokalyptischen Szenarien, wie erstmal Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und dann auch ständig schwelend die Klimakrise oder Flüchtlingsbewegung und egal, jeden Tag geht die, dass man da einfach sagt, hey, leck mich am Arsch, ich ziehe mich zurück in meine Bubble und meditiere einfach.
Oh, ja.
Ja, also Meditation ist hier auch eine Art mentale Bubble, wo ich sage, hey, ich ziehe mich zurück auf mich. Und das tut ja so gut. Und ich würde auch sagen, das ist auch legitim, und das, diese Wellness-Oase zu haben. Das kann auch eine Tankstelle sein. Nur muss man da eben aufpassen, dass man daraus jetzt nicht die Lösung für alles hat. Mhm. Weil wir leben halt immer noch in einer Gesellschaft und in einem System, das mich eigentlich braucht. Also Demokratie braucht mich ja auch. Und dafür braucht es auch eine gewisse Form von Beteiligung oder Aktionismus, ohne jetzt gleich an Klimakleber zu denken. Aber genau, und da ist halt die Gefahr, dass das vielleicht das in der passiven Haltung dann eher ändert. Oder auch, wenn man jetzt eben auf die organisatorische Ebene geht, dass man sich eher dem, in Anführungsstrichen, krankmachenden System passt, als durch Achtsamkeit und durch Selbstoptimierung, als zu sagen, hey, vielleicht sollten wir das System ein bisschen ändern, dass der Leistungsdruck nicht so groß ist. Da müssten wir uns jetzt gar nicht optimieren oder anpassen. Ne? Und das ist die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe. Also ich sehe Achtsamkeit schon als klare Reaktion auf den Leistungsdruck und die Überforderung in der Welt, durch die Probleme in der Welt, an denen ich ja eh nichts machen kann. Also eine gewisse Kontrolllosigkeit geht da ja auch mit einher. Und dann sage ich, hey, ich ziehe mich zurück. Aber die Frage ist halt so, was führt es dann? Und sowas führt es auch im Aggregat, also auf kollektiver, gesellschaftlicher.
Ja, das finde ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken, weil je mehr wir uns auf uns beziehen und wirklich auch distanzieren können und bei uns sind, sind wir natürlich auch in der Gegenwart, sind wir nicht mehr so stark in der Zukunft, ne? Sind wir losgelöst von Themen. Und das merke ich auch bei mir selber. Ne? Je 18 Mal ich bin, desto weniger tangiert mich auch das, was so außen vorgeht. Und insofern finde ich diesen Gedanken des Aggregats sehr, sehr interessant. Und du wolltest ja auch noch was zu Organisationen sagen. Ich finde auch, dass es natürlich dem herauskommt, so eine Bewegung zu installieren, nämlich auch letztendlich aus dem Leistungsgedanken. Also wie kriegen wir die Leute leistungsfähiger? Und dann ist Achtsamkeit so eine Bewegung. So meine Search Inside Yourself, finde ich, ist so spezifisch leistungsorientiert Achtsamkeit verbunden.
Ich kann davon ausgehen, dass die Unternehmen jetzt nicht daran interessiert sind, ihre Mitarbeiter zu empathischeren Menschen zu machen oder mehr Frieden in der Welt zu stiften oder so. Das kann vielleicht ein netter Side-Effekt sein, aber tatsächlich würde ich auch der Logik von Unternehmen unterstellen, dass es darum geht, eben um mehr Produktivität und mehr Leistungssteigerung, wie du sagst. Und das eben dann auf dem Individuum, auf dem Arbeitnehmer abzuladen. Ich muss jetzt gerade an die Amazon-Box, wo die Mitarbeiter dann reingehen können und so ein bisschen meditieren können, ja, wo man sich denkt.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon wieder abgeschafft wurde, weil ich glaube, es gab ziemlich gebasht. Die Emma Zen-Box widerspricht halt einfach auch der Firmenphilosophie von Turbokapitalismus, da zu sagen, ja, jetzt meditiere mal hier. Und das ist ganz klar, das ist, worum es geht. Ne? Also da geht es jetzt nicht. Und das ist halt, da ist der große Unterschied, wenn man das eben aus dem buddhistischen Gedanken raus sieht, Buddhismus will Leid reduzieren. Alles Leben ist Leiden. Wie kriege ich das Leid reduziert? Und das Leid hängt im Wesentlichen mit meinem Ego zusammen, mit meinem Bedürfnis, mit meinen Wunschvorstellungen. Und Achtsamkeit ist eben eine Methode, um mit diesem Ego umzugehen oder lernen umzugehen und es zu durchschauen als Illusion, ohne dass ich da jetzt tiefer reingehen will. Aber daher kommt es eigentlich, ne? Also Achtsamkeit als eine Methode, damit umzugehen. Und jetzt sieht man das, wie man sagt, naja gut, du kannst. Klar, man sagen, man schläft dann besser, ne, dann bist du am nächsten Tag wieder fitter und produktiver, du kannst Stress vielleicht besser regulieren. Und unabhängig davon, ob die Fundlage jetzt da ist, ob die Effekte tatsächlich so stark sind und welche Randbedingungen da gelten müssen. Aber wenn man mal das annimmt, dann ist es ja nett, aber das hat noch nichts mit dem, es hat wirklich passt zu diesem Leistungsglieder, ne? Also es hat immer diese Optimierung ist da eben drin. Die kriegen wir ja gar nicht mehr raus. Was ich auch spannend fand, das hast du vorhin gesagt, mit dieser Norm. Also man sagt, ja, das ist freiwillig. Ja, aber wenn alle anderen das machen, wie freiwillig ist es denn dann? Das nichts, weil, und Sozialpsychologe ist mir, hast du da gerade so ging mir gerade das Herz auf, was du das Thema Norm gesagt hast. Weil Norm ist wahnsinnig wichtig und auch wahnsinnig mächtig. Ne? Und da zu sagen, ey, wenn alle das machen und ich mach's aber nicht, weil Achtsamkeit ist jetzt vielleicht nicht meins, aber dann so diese Norm, die dann suggeriert, ja, erstens gehörst du nicht zu uns und zweitens so, du bist ja selber schuld, wenn du dich dann beschwerst, dass es dir schlecht geht. Also dieses Abwälzen aufs Individuum ist halt eben auch ganz fatal. Und ich kenne das von mir, was ich ja vorhin schon ein bisschen angestoßen habe, so mein Umfeld oder meine Partnerin dann auch, wenn sie ein Problem hat, sag ich so, ey, dann meditier halt doch mal. Du brauchst dich nicht beschweren, wenn du nicht meditierst, hier ist die Lösung. Und das ist schon das Abwälzen der Verantwortung aufs Individuum in einem System, das vielleicht aber auch krank macht.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, ne? Dass das immer wieder auf die individuelle Ebene abgewälzt wird. Du bist verantwortlich und wenn es dir nicht gut geht, dann meditiere doch. Oder kollektiv wird viel zu wenig gesehen und was das mit den Menschen macht, ne? Wie stark diese Normen dann auch sind. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt. Ich will nochmal auf was zurückgreifen, was du vor Minuten vielleicht angedeutet hast, nämlich den Zusammenhang auch mit persönlichen Eigenschaften. Wer kann meditieren oder für wen ist es überhaupt in Ordnung? Ich habe ja auch mit der Eva Asselmann über Big Five gesprochen und ich selber bin auch ein Fan davon und finde, man kann ganz, ganz viel auch sehen. Und stell mir jetzt vor, wenn man jemand hat mit einer relativ hohen Instabilität, vielleicht noch andere Aspekte, persönliche Themen und die Person wird von der Gruppennorm dazu gebracht, jetzt zu meditieren, dann ist das doch Eigentlich auch so.
Ja, jein. Ich würde sagen, die Befundlage ist hier nicht klar. Ich meine, Meditationsfans oder Achtsamkeitsfans würden sagen, ja, dann gerade erst recht. Ne? Dann hast du ja erst recht viel zum Aufräumen, gehst du dann einfach stabiler raus. Aber das ist halt eine gewagte Hypothese erstmal, weil es kann halt auch genau negativ sein. Weil gerade am Anfang beim Meditieren, wenn man das noch nicht kennt, und deswegen habe ich vorhin auch das Thema Angststörung erwähnt, wo es halt dann extrem ist, ne? Also wenn dieser Stille konfrontiere, und dann eben mich damit konfrontiere, was in meinem Kopf auf einmal alles los ist. Ich kann aber gar nicht umgehen damit noch nicht, was in meinem Kopf los ist. Dann kann das auch Prozesse, destruktive Prozesse verstärken. Ja, also, und das einfach zu sagen, ja, da musst du einfach nur lang genug meditieren, ist halt schwierig. Also das halte ich wirklich für Spekulation, wo das dann endet. Und daher würde ich erstmal Vorsicht. Mhm. Also aber genau welche Persönlichkeitseigenschaften da jetzt begünstigend sind und welche nicht, das ist nicht auch macht. Oder auch welcher Grad, zum Beispiel wenn wir jetzt von Neurotizismus reden. Ja, wenn jemand wenig neurotisch auf Agreeableness, also Verträglichkeit sehr hoch ist und sehr offen ist, dann würde ich sagen, ja, das funktionieren. Bei Neurotizismus wäre ich mir eben nicht sicher. Da kann ich sagen, wenn ich hochneurotisch bin, Stichwort Instabilität, kann das halt auch ins Gegenteil feuern. Aber wenn ich sage, wenn ich stabil bin, wenn ich offen bin, wenn ich neugierig bin, einen guten Selbstwert habe, dann würde ich sagen, okay, let's try. Ja, da kann man auch wenig kaputt machen wahrscheinlich.
Ja, das ist so auch meine Hypothese, ne? Dass jemand, der stabil ist und nur so verträglich und so weiter, dass das nicht viel Schaden anrichten kann.
Genau.
Aber ich hätte tatsächlich, also würde ich jetzt, ich arbeite ja nicht wissenschaftlich, aber würde ich Hypothesen bilden, hätte ich diese Hypothese, dass man bei höherem Neurotizismus ein bisschen hinschauen sollte, ne? Wie das ist, ob das überhaupt aufgefangen werden kann im Unternehmenskontext. Das, was da angestrebt, funktioniert. Also erinnere mich an Kollegin, mit der ich zusammenarbeite, die macht sehr viel in einem großen Konzern und stellt halt fest, dass diese Themen halt immer stärker werden, immer Belastung, und gleichzeitig wird viel gemacht im Gesundheitsmanagement, aber das kann das gar nicht auffangen. Ne? Im Grunde braucht man fast schon eine psychiatrische in der Organisation, aber dafür ist eine Organisation gar nicht da. Ne? Und dann versucht man so mit so Achtsamkeitsthemen gegenzusteuern.
Die Frage ist halt, ob das irgendwie rückgängig zu machen ist oder tatsächlich so veränderbar ist, dass man es an die Bedürfnisse der Menschen anpasst. Ich meine, es klingt so banal, aber es ist natürlich absurd, dass man das Wirtschaftssystem sich so entwickelt, dass es sollte ja für den Menschen da sein und nicht der Mensch fürs Wirtschaftssystem. Aber es sind halt so eine Entwicklung, wo man sagt, wo ist da der Hebel? Unternehmen sich, dass man versucht, erstmal da anzusetzen, Thema Gesundheit, dass man da Wege und Räume schafft, wie Menschen oder die Arbeitnehmer sich da irgendwie mal so ein bisschen ein Pflaster holen können. Aber ja, ich sehe, die Problematik ist natürlich da. Ich will nur nicht sagen, das ist jetzt, also von meiner Seite ist es jetzt kein Vorwurf, dass man jetzt Achtsamkeitselemente einbaut oder so. Das kann ja auch erstmal funktionieren. Und generell finde ich, ist es, auch wenn wir jetzt beim Thema Schulen sind, ne, also es wird ja auch in Schulen eingeführt. Und vielleicht, ich glaube schon, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann und wichtig sein kann, einfach mal das Treiben des eigenen Geistes kennenzulernen. Ne? Einfach mal da zu sitzen, keinen anderen Input zu haben, also kein Handy, alles weg. Was ist eigentlich in mir? Und das ist wirklich eine wichtige und spannende Perspektive, einfach die eigenen Impulse, die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen oder wie reagiere ich normalerweise? Jetzt tut mir das Bein weh, was würde ich jetzt normalerweise tun? Nee, ich bleibe einfach jetzt mal sitzen und halte das aus. Was passiert denn dann? Also das sind schon wirklich spannende Sachen, die da passieren können. Ich bin nur vorsichtig eben mit dieser Allheil-Perspektive, dass es jetzt alles besser macht. Aber insgesamt, wenn es in einem guten Kontext angebettet ist, ne, jetzt auch an Schulen, ich würde jetzt nicht, dann, dass man das auch mal vielleicht als Gemeinschaft macht, eben so ein Kollektivgefühl noch stärkt, dann erhöht man auch die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich mehr prosoziales Verhalten fördert. Aber ich finde da generell abgeneigt, das positive Sachen zu sehen, ja, oder Aspekte zu sehen. Ja. Also von daher weder die eine noch die andere krasse Position ein. Ich finde, man muss halt echt den Kontext, wie man das einbettet, wo man es einbettet. Ja? Und da muss man eben gucken, was macht das im Aggregat. Und deswegen, ich bin jetzt per se kein Achtsamkeitskritiker. Aufgrund meines Artikels oder so oder auf Medienberichten könnte man das manchmal meinen. Aber ich bin da halt eine differenzierte Perspektive, ideologische mehr. Ne? Also ich sehe Achtsamkeit für mich persönlich immer noch als wichtiges Instrument, um einfach den Kopf klar zu kriegen, Emotionen zu regulieren. Meine Freundin, meine Frau freut sich auch immer, wenn ich meditiert habe, dann bin ich immer ein bisschen gechillter. Und das ist fürs Miteinander ja auch was Gutes. Aber, und jetzt kommt noch mal ein ganz wichtiger Punkt, ein zentraler Punkt, aber der so ein bisschen untergeht. Für mich meine Idee, dass die Effekte oder die Auswirkungen von Achtsamkeit auch ganz klar davon abhängen, welches Motiv ich habe, mit welcher Motivation ich denn überhaupt meditiere. Also wenn ich jetzt Organisationskontexten top ein bisschen ins Schweigekloster in mich und meditiere, weil ich habe jetzt eine große Kündigung vor mir und muss die jetzt irgendwie durchdrücken, dann fällt mir das eventuell danach leichter, weil eben dieses schlechte Gewissen nicht mehr so stark ist. Ne? Oder kann auch danach, nach der Kündigung ins Kloster gehen oder meditieren einfach. Und das sind so Sachen, die finde ich ganz interessant, ne? Was man so erstmal so gar nicht auf dem Schirm hat, dass man Achtsamkeit eben als Instrument einsetzen kann für alles Mögliche. Um alles Mögliche zu regulieren und lernen umzugehen. Es gibt Billions, das ist so eine Serie, da ist so ein Staatsanwalt und eben Hedgefondsmanager und beide haben ihre Achtsamkeits-App auf dem Handy und da sieht man immer, wie beide so meditieren und danach liefern sie richtige Dogfights. Also das finde ich so, aber es ist halt wirklich so ein Instrument, um den Verstand zu schärfen, um dann besser Krieg. Und das ist eine ganz interessante Perspektive, finde ich. Das ist die eben auch.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht ist das auch die Überleitung letztendlich zum praktischen Teil, also was können die Hörer daraus ziehen? Also ich hoffe, dass meine Annahme stimmt, dass unsere Hörer sehr differenziert sind. Das ist jedenfalls immer mein Anliegen, nicht das eine oder andere, sondern man muss einfach gucken, was passt, wann, wo, wie. Und das hat viele Aspekte, aber trotzdem Menschen ja doch eine einfache habe. Also wann passt es? Und ich finde deinen Ansatz mit der Schule sehr gut, weil ich auch überzeugt bin, dass etwas mehr Gegenwartsbezug weglegen von Handy und so weiter sehr, sehr wichtig wäre, damit die Menschen, die kleinen Menschen eigentlich, sich selber spüren und weniger in diesem Kollektivzwängen auch aufgehen. Also allein das, fände ich, wäre es schon wert, ne? Also da anzufangen. Und von daher würde ich sagen, ja, in den Schulen Achtsamkeit wäre toll, ja, wenn Lehrer, Lehrerinnen darin ausgebildet werden. Geht das noch nicht so?
Ob Lehrer, Lehrerinnen da ausgebildet werden, nur so eine, eben so eine Bewegung, dass immer mehr so Projekte da stattfinden. Mhm. Ob das tatsächlich für Lehrer ist oder durch AchtsamkeitsexpertInnen, weiß ich jetzt nicht genau. Aber es wäre natürlich wünschenswert. Ich meine, man könnte auch sagen, gerade für Lehrer, die im Thema Resilienz sind, ne, Stressanfälligkeit, dann ist Achtsamkeit da eine mögliche, ist es hilfreich für mich. Also, was ich unter Achtsamkeit jetzt hier verstehe, ist, und es liegt eigentlich, ist sehr plausibel, dass es funktioniert, einfach Stress erzeugt, wird dir durch Gedanken erzeugt, durch Geschichten, die mir erzählen, ne? Und eine Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand. Und das einfach mal anzuschauen und sich damit zu lassen und dann zu sagen, okay, lieber Gedanke, liebe Geschichte, vielen Dank, jetzt darfst du aber wieder gehen, ich bin jetzt wieder bei meiner Atmung. Also allein diese Prozesse, dadurch das ein bisschen loszulassen, einen besseren Umgang zu haben mit Stresssituationen oder stressigen Gedanken, das halte ich schon für sinnvoll. Also weil man kann davon ausgehen, dass das System sich nicht so schnell ändert und deswegen, abgesehen, ist es halt, wie gesagt, spannend, sich selber da so ein bisschen kennenzulernen. Also wer neugierig ist auf sich selber, da ist Achtsamkeit oder Meditation natürlich eine willkommene Methode, einfach mal in die Stille zu gehen und zu gucken, was passiert da
oben. Auf ganz viele Ansätze, ne? Zum Beispiel aus der Akzeptanz-Commitment-Therapie, aus der ACT, ne? Das ist ja auch dieser Gedanke der Diffusion, ist auch sehr achtsamkeitsnah, ohne jetzt Meditation zu sein. Das wird manchmal auch so nicht so richtig verstanden. Was ist jetzt eigentlich achtsam? Ne? Ist es nur das oder ist es auch das? Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet, ne? Wenn es nicht nur Meditation ist.
Ja, also vieles, ich glaube, vieles ist alter Wein in neuen Schluck. Also es wird natürlich immer so ein bisschen versucht, was Neues zu verkaufen und jetzt ist es Achtsamkeit oder Meditation. Im Meditationsbereich gibt es auch viele unterschiedliche ganz unterschiedliche Facetten, wo jeder wahrscheinlich sein Ding verkaufen will und platzieren will. Was ist ja ein Riesenmarkt. Im Grunde, weiß nicht, wenn ich jetzt meine Oma fragen würde oder deren Leben anschauen würde, vielleicht war die ganze Zeit achtsamer, als ich es jemals war, weil sie einfach mal raus ist in den Garten und dann war sie einfach im Garten und ohne einen Podcast dabei zu hören und hat irgendwie da ihre Erdbeeren gepflanzt. Heute wird man sagen, achtsames Gardening oder sowas, ne? Also von daher wird jetzt eben vermarktet. Aber was sinnvoll ist, ist den Input generell zu reduzieren. Also von außen, übers Handy, über Nachrichten. Ne? Was wir, ich glaube, es ist schon eine große Überforderung. Wir haben so viel zugänglich, täglich zugänglich. Und das peitscht uns ja immer wieder auf. Und ich würde sagen, dass wir noch nicht gelernt haben, weil die Entwicklung, die Digitalisierung war sehr schnell, dass wir noch nicht gelernt haben, gesund damit umzugehen. Da habe ich schon diese Pausen einlegen, ob es jetzt Achtsamkeit heißt oder einfach nur in die Stille reinzugehen oder einen Spaziergang zu machen. Ne? Das ist so vieles sein. Es kann auch Sport sein. Es kann das auch Sex sein, ne? Oder Musik hören. Tanzen hat auch einen krassen Jetzt-Bezug. Ne? Ich höre Musik nur jetzt und ich bewege mich jetzt. Und ich, ja. Deswegen ist es, glaube ich, nach wie vor so attraktiv, einfach tanzen zu gehen für alle, einfach mal loslassen und eine Jetzt-Erfahrung zu machen. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, in so einen YOLO-Modus abzurutschen. Also only live once, nicht in so einen Hedonismus, jetzt was Lust macht, zählt. Ne? Also so eine Gratwanderung. Ich will ja trotzdem für gesellschaftliche Verantwortung weiterhin plädieren.
Finde ich auch.
Und das ist, glaube ich, so ein ganz krasser Balanceakt oder so ein Spannungsfeld. Ne? Also nicht abrutschen in die Passivität und trotzdem schauen, dass es mir selber gut geht, Selfcare zu betreiben und trotzdem schauen, was machen eigentlich die anderen und was macht die Gesellschaft, in der ich mich eigentlich befinde.
Ich bin seit einiger Zeit teilweise in Spanien, in Andalusien bin ich auch jetzt und habe so das Wandern für mich entdeckt und merke, ich brauche überhaupt gar keine Meditation, weil das Wandern schon, ne, Meditation wirklich genug ist. Du bist da zum Moment, bist auch durch nichts beeinflusst und natürlich durch die Natur, aber die Zukunft und so weiter spielen einfach in diesem Moment keine Rolle. Also würde ich sagen, es kann ganz viel achtsam sein, ne? Und auch was du dann gezählt hast. Und vielleicht zum Schluss nochmal zu diesen Achtsamkeits-Apps. Habe ich nämlich zum Beispiel so ein Negativgefühl. Also ich habe die mal ausprobiert für mich und dachte, was wollen die mir da eigentlich ein? Diese betexteten Meditationen, die fand ich über.
Wahrscheinlich meinst du das auch mit Suggestiv, was du ja vorhin mal gesagt hast. Ne? Suggestion hat natürlich schon eine starke Macht und die kann man natürlich auch für sich nutzen. Und wenn ich sage, ich will jetzt eine liebende Güte-Meditation machen und jetzt wird mir gesagt, ja, jetzt überleg mal, für was du alles dankbar bist, wie viele Leute du mit deinem Umfeld hast, die du gern hast und umarm die mal in Gedanken oder so. Und es hängt von der Motivation ab, oder mein Ziel. Ne? Wenn das mein Ziel ist, dann kann diese Suggestion natürlich erstmal auch funktionieren. Und dann habe ich auch nicht so die Widerstände, wie du es jetzt vielleicht hast. Nur ist halt die Frage, mit welcher Absicht meditierst du jetzt? Ne? Also Sven ja jetzt im Speziellen. Und wenn ich dann halt so eine Skepsis habe, von wegen, ich meditiere selber auch ohne Anleitung. Ich brauche da niemanden, der noch quatscht, sondern mir geht es um Stille und zu gucken, was ist eigentlich bei mir los. Und aber gerade am Anfang, wo so das Monkey Mind da auch voll laut präsent ist, ist es vielleicht hilfreich, so diverse Anker mal jetzt zu bekommen von außen, ne, durch ein bisschen Instruktion. Ich gebe selber auch Kurse und ich bin da sehr wenig suggestiv. Ich rede gar nicht über die Auswirkungen oder was das jetzt bringt, sondern ich bin einfach hier. Und macht dann eben so eine bestimmte Atemübung oder einen bestimmten Fokus auf den Raum, in dem wir uns gerade befinden. Aber ich will da nichts suggerieren, also dass es jetzt total die Entspannung bringt oder dass wir jetzt alle glücklicher werden. Da bin ich sehr vorsichtig. In der Regel finde ich Apps jetzt an sich nicht falscher als jetzt was anderes. Ich würde sagen, so das in Präsenz treffen, also allein das Gruppenerlebnis ist nochmal ein ganz anderes, was jetzt noch nichts mit Achtsamkeit zu tun hat. Einfach dieses Gefühl, ich habe hier eine kleine Community und wir schätzen uns, den Effekt da nicht unterschätzen. Ne? Das hat da nichts mit Achtsamkeit zu tun. Da wechseln die Leute dann vielleicht, aber zu sagen, hey, in der Gruppe zu meditieren ist total super für mich. Aber es kann auch sein, dass ich einfach eine schöne Gruppe, in der ich mich wohlfühle und das eigentlich den Effekt macht. So. Und die Apps, ja, das ist ein Riesenmarkt. Es gibt bestimmt gute Meditationen, es gibt weniger gute Meditationen für mich. Also da würde ich per se jetzt das irgendwie verteufeln. Es ist ein praktisches Instrument, aber das ist genau das so. Ich habe es einfach in der Tasche, kann es kurz rausholen. Das ist ja dieser Optimierungszeitgeist spiegelt sich, glaube ich, in der Calm sehr stark oder in solchen Apps. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt das mache und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, dann kann ich das auch mal verwenden, wenn mir danach ist. Aber ich bin vielleicht auch, weil ich mich damit viel beschäftigt habe, aufgeklärt praktizierender als andere, weiß ich nicht.
Ende können wir festhalten, dass es auch da wieder individuell ist und dass jeder so seins finden sollte und auch kann, dass uns die Apps durchaus auch helfen können mit Text. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder so seinen Ansatz findet. Wo finde ich meinen Bezug zur Gegenwart? Kann ich wirklich gerade im Moment und dass das ganz unterschiedliche Ausprägungen haben kann, oder?
Wichtig ist auch zu betonen, um diese Norm ein bisschen abzuschwächen, ne? Also, dass man auch drüber redet, also zum Beispiel meine Frau, die kann mit Atemübungen relativ wenig anfangen, weil für sie der Atem einfach nichts Angenehmes ist, sich drauf zu fokussieren, ne? Also, ich will nur sagen, wenn jetzt jemand das probiert und merkt, der Atem ist nichts, dann redet damit nicht alleine. Also, das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass man seid damit nicht alleine mit der Erfahrung. Es muss nicht sofort umschlagen in, oh, jetzt bin ich kurz vor Nirvana. Sondern es kann einfach auch scheiße sein und dann muss einfach auch lassen. Von daher sollte man sich da, glaube ich, zu nichts zwingen. Interessant ist, wenn man es unangenehm ist und man macht ein bisschen weiter, vielleicht passiert dann was Positives, aber das, da würde ich sagen, wirklich nichts krampfhaft jetzt wollen oder so, gerade und vor allem nicht ohne professionelle Begleitung. Ja, also da gut mit sich umgehen und nicht zu stark.
Genau, gut mit sich umgehen, sich bewusst sein, ich bin in einem Kollektiv, was sind die Normen, was möchte ich und sich da halt immer auch ein bisschen abwägend bewegen, das wäre so.
Genau.
Ja.
Und gesellschaftliche Verantwortung, mal gucken, was kann man da beitragen, ne? Politischem Engagement oder ehrenamtlichem Engagement oder einfach im Supermarkt nett zu sein an den Leuten an der Kasse oder so.
Das ist ja irgendwie achtsam, ne? Also auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen.
Genau.
Ja, Simon, ganz lieben Dank für das Gespräch. Ich fand das eine schöne Reise durch das Thema Achtsamkeit, die für mich auch nochmal deutlich ist, dass es ganz viele Ausprägungen auch hat und dass jeder seinen Weg soll und kann. Und ich fand nochmal ganz wichtig, auch mal auf dieser Gesellschaft und wo wollen wir dann auch hin? Und an der Stelle brauchen wir wahrscheinlich ein Stück weit auch den Zukunft.
Da kann ich nur zustimmen.
Also vielen lieben Dank.
Gerne.
Ja, bis demnächst.
Tschüssi.
Tschüss.